Wie sollte er uns in Jesus nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wen macht er denn gerecht? Schuldige, böse Leute, Leute wie ich, die macht er gerecht. Wer will jetzt noch verdammen? Wer will uns jetzt noch anklagen? Wer will noch mit Fingern auf uns zeigen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist. Welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir singen nun nach einem Vorspiel der Instrumentalisten in dir ist Freude. Also wir hören zuerst das Vorspiel und dann singen wir die beiden Verse vom Lied 288.
Thank you. erste Christenheit war nicht ein Herz und eine Seele. Wissen Sie das? Wenn Sie im Neuen Testament zu Hause sind, dann wissen Sie, dass es eine ganz schrecklich schwere Zeit war, die eigentlich nie mehr aufgehört hat unter Christen. Daran zerbrechen wir ja alle mit, dass eine Kluft geht durch die Gruppe der Christen hindurch. Als der Paulus eine Gemeinde in Korinth gegründet hat, da kam es zu einem furchtbaren Zusammenstoß. Man fragt sich, Paulus, bist du eigentlich bloß so ein Streithammel gewesen, dass du diesen Streiter vom Zaun gebrochen hast? Hättest dich doch zurückgezogen, du hast ja noch die Welt zu missionieren gehabt. Und er hat gesagt, ums Evangelium Jesu muss man streiten. Und hat eine Auseinandersetzung mit den Korinthern gewahrt. Nicht um seine Dinge, hat gesagt, mich dürft ihr lächerlich machen, ich bin der Geringste von allen und meine Gaben sind schwach. Ich glaube nicht, dass der Paulus schwache Gaben hat, aber sagt, wenn er wollt, mich dürft ihr madig machen. Aber das Evangelium muss erhalten bleiben. Das hat er mit den Galatern gestritten, als sie versuchten, ihre Frömmigkeit auszubauen. Sagt, und wenn ein Engel vom Himmel kommt, darf keine Irrlehre verkündigt werden. An der Stelle, wo das Evangelium von Jesus redet, dass allein Jesus Sünder selig macht. Sie können das durch die ganze Apostelgeschichte hindurch verfolgen. Wir haben heute einen Predigtextabschnitt gerade. Wir sind ja einmal, weil wir keine Reihe haben, an der offiziellen Perikope, über die überall in Württemberg gepredigt wird, aus dem Korintherbrief. 2. Korinther 3. Paulus hat einen Besuch gemacht in dieser abgründigen Gemeinde Korinth. Es haben sich ganz schlimme Dinge eingeschlichen. Falscher Lebenswandel, Missachtung der Gebote Gottes, Streit unter der Gemeinde, jetzt um was ganz anderes, um irdische Dinge. Und der Paulus hat eine Abfuhr erlebt, als er dort war, und schreibt doch einen Brief unter Tränen. Und aus diesem Brief unter Tränen schreibt er über die Gemeinde von Korinth, an der er fast körperlich krank wird. So groß ist, dass man gar nicht glaubt, dass es in den Zusammenhang hineinpasst. Vers 3 bis 11. Es ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht in steinerne Tafeln, sondern in fleischerne Tafeln des Herzens. Ein solch Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind, von uns selber etwas zu erdenken als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, welcher uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber schon das Amt, das mit Buchstaben in Stein gehauen war, da meint er das Amt des jüdischen Gesetzeslehrers des Alten Testaments am Sinai eingesetzt, der Mose steht dahinter. Wenn aber schon dieses Amt des Mose, das mit Buchstaben in diese Steintafeln gehauen war und das doch nur den Tod bringt, Herrlichkeit hatte, sodass die Kinder Israel das Angesicht des Mose nicht konnten ansehen, um der Herrlichkeit willen auf seinem Angesicht jedoch aufhört. Wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Herrlichkeit haben? Denn wenn das Amt, das die Verdammnis predigt, also das Gesetz, die Gebotstafeln, die mich doch nur überführen in meiner Schuld, denn wenn dieses Amt, das nur Verdammnis predigen kann, Herrlichkeit hat, wie viel mehr hat das Amt, das die Gerechtigkeit predigt? Überschwängliche Herrlichkeit. Ja, die Herrlichkeit dort ist nimmermehr für Herrlichkeit zu achten, gegen die überschwängliche Herrlichkeit hier. Denn wenn das Herrlichkeit hatte, was da aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was da bleibt? Herr, lass jetzt davon ein Glanz auf uns fallen. Amen. Auf diesen Gottesdienst heute habe ich mich besonders gefreut. Ich muss das Ihnen kurz erklären. Mir hat der gute Zahnarzt so eine lange Nadel in den Unterkiefer reingemacht. Und ich habe 10 Tage Sprechverbot. Und ich sage, das geht gut. Ich kann gut 10 Tage schweigen, auch wenn mir schwerfällt. Aber ich muss predigen am Sonntag. Und er hat es dann bis zum Schluss offen gelassen. Zum Schluss hat er gesagt, gut, Sie dürfen predigen. Und ich darf predigen. Und ich habe mir in diesen Zeiten, in diesen Tagen der Stille nun Rechenschaft gegeben. Warum ist denn das so wichtig? Warum liegt denn dir so viel dran, heute Morgen in der Gemeinde zu sein? Warum denn? Ist das nur eine äußere Sache? Wissen Sie, ich glaube, oft haben wir ein ganz falsches Bild von Gemeinde. Da denkt einer an Parochien und an Karteien und an Bauten. So wie wir bei Kirche gleich an Organisationsformen und Mischehe und Schwierigkeiten und Auseinanderbrechen denken und Krise und Säkularisation. Gemeinde ist ja was anderes. Wir haben das Richtige und das Wichtige, Glaube auf die Seite geschoben. Gemeinde, es gibt nur eine Gemeinde Gottes auf der Welt. Irgendwo in Südamerika, in einer Großstadt, sich heute in einem kleinen Sälchen ein paar Leute versammeln um einen Laienprediger, die dort in der Diaspora das Evangelium Jesu predigen und ihre Loblieder singen, dann sind das meine Brüder und meine Schwestern. Wie ich das erlebt habe, wie ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal die Begegnung im Osten hatte. Leute, die man nie gesehen hat, und die man weiß, wir gehören so zusammen, sie verstehen einen. Man kann Probleme mit ihnen bereden aus der engsten Familie. Man kann mit ihnen beten, man kann mit ihnen singen. Eine Gemeinde Gottes durch die Welt hin. Dass diese eine Gemeinde Jesu auch hier in unserer Stadt in so vielen Formen und Konfessionen sich äußert, das ist ein Reichtum, aber wir gehören zusammen und da gehöre ich hin, wo Menschen Erfahrungen machen mit ihrem Herrn. Denn das ist das Geheimnis der Gemeinde. Sie können viel anderes wegtun, ob sie Kirchensteuer zahlen oder nicht, ob sie Erwachsenentaufe oder Kindertaufe haben. Ich streite mich darüber nicht. Sondern das eine, dass sie zusammenkommen und einander erzählen können. Wir erleben in diesen Tagen das Gleiche. Dass wir beschenkt werden von dem, der uns den Tisch deckt im Angesicht unserer Feinde, der uns das Haupt mit Öl salzt und uns voll einschenkt. Dass wir Leute zusammenstehen, die sagen, ich gehe durchs finstere Tal, aber er geht mit. Und die das anderen weitererzählen müssen, weil sie sagen, das musst du wissen. Die Freude hat mich ergriffen und ich bin so fröhlich darüber geworden. Das macht Gemeinde aus, dass der Herr Gemeinde baut, dass es sein Volk ist. Und über diese Gemeinde möchte ich heute reden, weil der Paulus hier davon redet. Erstens, Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Sie kennen ja diesen Spruch. In unserer Freizeit, die wir hatten am Genfer See, da hatte ich mich gar nicht auf die geschichtlichen Eindrücke vorbereitet. Und ich ging dann in die Bibliothek dieses Institutes, dieser Bibelschule, und da waren nun, oh Schreck, die meisten Bücher in Französisch. Und ich habe nur so einmal so eine nicht ernst genommene Arbeitsgemeinschaft in meinem altsprachlichen Gymnasium besucht. Das hat nicht genügt. Und da fand ich endlich ein deutsches Werk aus dem vorigen Jahrhundert der Kirchengeschichte. Und ich habe das über diese Gegend studiert. Ich wollte das einfach nochmal wissen, wie war denn die Reformation von Genf? Wie wurde denn das Waadtland evangelisch? Wie war denn das mit dem Schloss Chillon dort in Montreux? Und da hat mich doch ein wenig das Grauen gepackt. Ist das wirklich so menschlich zugegangen, als die Reformation in Genf eingeführt wurde? Als der Pfarrell gepredigt hat, der erste Reformator Genf, da stürmten sie die Kirche, da gab es Krawall, da musste die Stadt verlassen, da gab es Misstrauen, Nachrede, Gerücht. Schließlich sind die savoyischen Truppen eingerückt und die Reformation war erst gesichert, als die Berner, die ja nicht so arg schnell sind, aber ihre Armee in Trab gesetzt haben und in einem Monat diese weite Strecke nach Genf geschafft haben und Genf eidgenössisch machten. Da dachte ich, doch merkwürdige Geschichte der Gemeinde Gottes. Haben nicht unsere jungen Marxisten recht, wenn sie uns anklagen und sagen, die ganze Geschichte der Christen ist doch eine Geschichte des Blutes, der Tränen und des Unrechts. Man muss diesen Brüdern sagen und sagen, liebe Freunde, eure Geschichte im Marxismus ist vielleicht mindestens so blutig. Wir wollen da jetzt nicht aufrechnen. Wir leben in einer bitteren Welt, richtig? Mir hat es wehgetan, dass ein so großer Mann wie Calvin den Servet verbrannte. Dass ein Reformator wie Zwingli einen Krieg vom Zaune riss und eine Blockade beschloss, die Frauen und Kinder mehr traf als alle anderen. Liebe Freunde, das ist doch auch drin. Was ist denn mit diesen Christen los? Wir können doch das nicht unter den Teppich kehren. Wie ist denn das, wenn Paulus eine Gemeinde vor sich hat, in der es drunter und drüber geht, wo offenbare Sünde in der Tagesordnung ist, wo betrogen wird, wo Unsittlichkeit herrscht? Wie sieht es denn in der Gemeinde aus? Da sagt Paulus, ihr seid ein Brief Christi. Muss ich gegen Missverständnis ankämpfen? Dieses Missverständnis ist ganz verbreitet, da machen wir immer heute so, ich will für die Leute auch so ein Brief sein, wenn die mich lesen, dann soll so Christus in mir widerstrahlen. Liebe Freunde, täuscht euch doch bitte nicht. Die Leute sehen doch an uns immer unsere Mängel. So wie wir in der Geschichte auch der Väter, auch eines Calvin, zuerst ihre Fehler sehen. Und unsere Kinder und unsere Enkel werden auch von einer Ludwig-Hofacker-Kirche im Jahr 1974 nur das viele sehen, was wir versäumt haben. Und trotzdem sagt der Paulus, ihr seid ein Brief Christi. Worin besteht dann dieser Brief Christi, der wir sind? Dass Christus seine Schrift in die Herzen von Menschen einschreibt. Ich möchte mit einem Bild erklären. Ich bin auf Reisen unterwegs. Meine Frau schreibt mir einen lieben Brief. Sie gibt ihn einem meiner Kinder und soll ihn zum Briefkasten tragen. Großen Segnetsgrad. Dem Kind macht Spaß, durch die Regenpfützen zu dachen und der Brief fällt mal hin. Ach ja, da war es gerade schmutzig, er sieht ziemlich grünlich aus, aber das Kind nimmt ihn und wirft ihn in den Briefkasten. Und die Leidensgeschichte dieses Briefes ist noch nicht fertig. Da beim Postwagen, wo der sortiert wird, da tritt einer drauf. Der merkt erst nach einer Stunde oder macht er gerade Bummelstreik, dass er auf den Brief tritt und hebt ihn wieder auf. Der sieht jetzt also kunterbunt und dreckig aus. Und der Hotelier hat noch Fett, entschuldigen Sie, aber der im Bild, im Gleichnis gesprochen, hat noch Fettfinger. Also der Brief sieht also aus, wenn Sie den ansehen. Ich werde ihn glücklich in die Hand nehmen, trotz des Schmutzes. Denn ich sehe die Handschrift meiner Frau drauf, an mich adressiert. Wenn Sie Gemeinde Jesu ansehen, oh, wenn ich die Gemeinschaften und Stundenleute ansehe, die Pietisten, die haben so viel Mucken, wie Sie in Ihrem Leben haben. Aber ich bin mit Ihnen verbunden und ich gehöre dazu, weil ich in Ihren Herzen die Handschrift meines Herrn finde. Beim Brief Christi ist doch das nicht, dass er vollkommen ist. Das wäre schön, aber das sind Sie auch nicht. Die ganze Welt, die wir noch, das Weltleben, die wir noch durchleben, da tragen wir die Mängel an uns und wir seufzen darunter. Sondern was uns fesselt, ist, dass wir das finden, dass da in unserer Stadt Gemeinden sind, ob das heute Morgen in der Neckarstraße die Gemeinde der Brüder ist, mit denen wir uns verbunden fühlen, oder in der Kornbergstraße eine Brüdergemeinde der freien evangelischen Gemeinde, oder ob das unsere baptistischen Brüder sind, oder Methodisten, oder die Heilsarmee. Weil wir die Handschrift Jesu in ihren Herzen sehen, da ist etwas hineingeschrieben in sie. Sie haben diesen Herrn Jesus erlebt. Er hat mit ihnen gearbeitet, er hat was Neues aus ihnen gemacht. Und wenn Sie den Jugendkreis ansehen, dann werden Sie sicher sagen, die müssen noch viel lernen. Ja, die müssen noch viel lernen. Aber dann erfüllt das Sie mit Freude, wenn Sie zwischen Kicken und Eislotzen Ihre Stunden haben, wo Sie reden miteinander und wo Jesus in die Herzen dieser jungen Menschen etwas einschreiben kann. Paulus sagt, das Große bei euch in der korinthischen Gemeinde ist, das wisst ihr gar nicht, Jesus hat was geschrieben in euch, was geschehen. Nicht mit Tinte, mit Tinte kann man viel machen, durch Organisation, durch menschliche Planung, man kann Gebäude bauen, man kann strukturieren, man kann Gemeindebriefe hinausschicken, man kann viel machen, man kann sogar Vorträge halten, man kann Predigten machen, man kann alles menschlich machen. Und doch geht es in der Gemeinde immer um das eine, dass Jesus in die Herzen schreibt. Ich bin ein progressiver Kirchenreformer. Ich lasse mich nicht zum Konservativen abstempeln, als ob es darum ging, es zu bewahren. Nein, wir wollen reformieren, bis in die Tiefen unserer Kirche hinein, dass das immer wieder aufgedeckt wird. Es geht uns nicht um Tinte und um das, was sonst geschrieben wird und um das, was äußerlich gemacht wird, sondern es geht uns um dieses, dass Jesus eine Handschrift in Menschenherzen hineinschreiben kann. Kriege ich eine Unruhe? Was schreiben wir denn in die Herzen unserer Menschen hinein? In meinem Haus ist niemand heute im Gottesdienst. Wie kann ich das in die Herzen dieser Menschen hineinschreiben? Denn wir brauchen einander. Ich kann das nicht allein. Eine Gemeinde ist ein Zusammenschluss, wo wir zusammen entdecken, wir haben eine Aufgabe miteinander. Wir sind ein Brief Christi, ich nicht allein. Sondern indem zu meinen Mängeln ihre Gaben dazukommen und zu ihren Mängeln meine Gaben, so kommt das alles zusammen, dass eine Gemeinde etwas erfüllen darf. In einer Stadt, wir sind nicht dazu da, dass wir nur uns selber in Betrieb halten und uns selber predigen und selber über Wasser halten. Hauptsache, dass unsere Gemeinde nicht abstirbt. Ich habe heute Morgen noch einen Hammerschlag gehauen und wie uns der Frau Hauge als erst in die Kirche kam, sagt, wer hämmert denn da noch? Und er sagt, das Bild muss hinten hin, unser Dr. Kilgus, der hinausgeht, ist nach Pakistan. Das ist einer. Und ich hoffe, dass wir bald den zweiten Arzt hinausschicken dürfen nach Afrika, den Dr. Plüger nach Mbeza. Und dass unsere Gedanken so weltweit sind, so wie es uns in der Weltkonferenz von Lausanne gezeigt wurde, in dem einen Volk Gottes. Und dass wir mit diesen Menschen fühlen und wir sagen, was können wir denen geben, wir als Gemeinde, unser Geld dürfen sie doch haben, wenn sie es brauchen können. Wo können wir denen weiterhelfen? Und wo sind wir als Gemeinde in Stuttgart, die wir sagen, was können wir tun, um diese Stadt zu evangelisieren? Ich kann Ihnen sagen, was sie geben, strömt ihnen vielfach wieder zurück. Nicht bloß im Geldlichen, auch in Aufwand und in Zeit. Dass Gott uns braucht als sein Brief, als sein Bestätigungszeichen, als seine Beglaubigung, das ist enorm. Ich wäre froh, dass von uns mancher Zwang wegfällt. Ach, wissen Sie, wie wir den Gottesdienst organisieren und ob es feierlich zugeht. Und Hauptsache, wir werden Gemeinde und wir entdecken das miteinander. Da sitzen Leute neben Ihnen, haben Sie überhaupt vorhin gegrüßt, in denen Jesus etwas hineingeschrieben hat. Wie wir auf unserer Freizeit auseinandergegangen sind, da waren wir am Anfang so kühl und am Ende haben wir erzählen können. Und das war vielleicht das Wertvollste der ganzen Freizeit, wo jeder erzählt hat, wie er einmal das erfahren hat, wie das Wort Gottes zu ihm gesprochen hat, wie er im Gebet Erhörung gefunden hat. Was das ist, wenn andere mir das bezeugen in einer Gemeinschaft. Und gestern kam ausgerechnet ein junger Mann und sagte, wir müssen uns treffen. Und ich sage, ja, wir machen ein Treffen, wahrscheinlich an einem Adventssonntag. Und er sagte, ja, aber jetzt doch, nächste Woche, wir müssen uns doch wieder treffen. Wir brauchen doch einander, weil wir ein Brief Christi sind. Das Zweite, er führt einen Schreibstift und die Zeit verrinnt. Muss mich kurz fassen. Er führt den Schreibstift. Wir haben letzten Sonntag davon gesprochen, dass Paulus sehr selbstbewusst war, was seine Gaben anbetrifft. Er hat gesagt, ich habe Gaben. Ja, aber ganz bestimmt, ich kann was. Das hat uns gewundert, weil die meisten Christen sagen, ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin ein Mauerblümchen und so. Ich will gar nichts anfangen, ob ich das kann, und ich drücke mich darum, und wenn ich nicht gebeten werde und wenn ich nicht hier mal Gedanken kriege, mache ich nichts und so weiter. Der Paulus sagt, dass wir tüchtig sind, ja, das kommt von Gott. Also er nimmt das nicht als Stolz oder als Ruhm für sich, aber er rechnet einfach damit und sagt, das ist doch einfach einmal so, dass Christus uns gebraucht. Gebraucht uns. Wir können was tun, weil wir von Christus berufen sind. Und wir sind die Schreibstifte, die Kugelschreiber, die Christus nimmt, um da seine Sachen zu schreiben. Nur schreibt er nicht dieses Kriegskrapsel dahin und dieses Hin und Her und dieses ewige Hickhack an Modernisierung und Erneuerung, wo doch gar nichts von innen her entsteht, sondern er schreibt durch uns etwas mit seinem Geist. Sie haben einen halb zugepappten Mund und bin doch sicher, dass Christus durch seinen Geist zu ihnen redet. Das ist sein Geheimnis. Wenn unsere Gemeindebriefe hinausgehen, da war ich im Schreibtisch so durcheinander und habe 20 Entwürfe gemacht, einen Papierkorb geschmissen, bis ich ruhig wurde und dachte, alle Worte, die ich schreibe, sind, ich kann nicht alle Menschen überreden. Aber der Geist Gottes kann Menschen ziehen. Jeden Besuch, den sie machen, jeden kleinen Dienst, jede Zusammenkunft, die wir haben, auch unser ganzes geselliges Arbeiten, ob wir im Nähkreis oder ob wir im Seniorendienst sagen, wo wir zusammen sind, das ist doch, dass wir da mit Menschen zusammenkommen und denen etwas sein dürfen, nicht mit dem nur, was wir sind, das ist auch schon was, sondern auch im Namen Jesu, wir Lasten abnehmen dürfen. Und dass wir dazu als Gemeinde miteinander gesetzt sind. Nein, sie sind heute nicht bloß da, damit sie sich erbauen, sondern weil hier Menschen sind und weil das größte Geschenk, das Jesus ihnen gibt, die Gemeinschaft von Menschen ist, wo einer dem anderen etwas gibt. Ich könnte gar nicht in meinem Dienst stehen, wenn Gott mir nicht ab und zu freundlicherweise eine Bestätigung gibt, eine Bestätigung wirklich, es kommen Menschen zum Glauben. Ich weiß noch, wie ich einmal aufgeatmet habe bei einem Zusammenkommen bei uns in der Wohnung, wo unser Jugendbibelkreis beieinander war und wo dann die jungen Burschen erzählten, wo die zum Glauben gekommen sind, das habe ich gar nicht gemerkt an den Abenden. Und oft waren es gar nicht Dienste von mir, sondern Dienste von Freunden dort im Kreis. Aber das ist eine Bestätigung, dann machen wir weiter. Es hat sich gelohnt, wenn Christus in Herzen hineinschreibt. Also ich könnte so nicht arbeiten. Der Paulus braucht auch diese Legitimation dazu. Aber jetzt muss ich es noch weiter ausspannen, auch Sie. Deshalb sind sie oft so müde im Glauben und deshalb sind sie oft so traurig und haben so wenig Gewissheit im Glauben. Haben sie Bestätigung, dass sie mitwirken dürfen, ein Schreibstift Jesu zu sein in den Herzen von Menschen? Und sagen sie, also da sitzen ein paar da, die haben Dienste, gut, ich bin in der Kinderkirche oder kleine Jungschar. Die Gemeinde wird nicht von einem gebaut. Die Gemeinde wird von Gemeindegliedern gebaut. Das habe ich Ihnen von Anfang an gesagt. Und das, was Sie den anderen mitgeben, ist so entscheidend. Ich weiß nicht, wo Jesus Sie braucht, dann verbringen Sie eine unruhige Nacht, wo Jesus Sie in seiner weiten Gemeinde braucht. Aber jeder hat einen Platz, wo er Bestätigung erleben darf durch meinen Dienst. Geschieht dieses Hineinschreiben in das Herz von Menschen. Ich muss sie unruhig machen. Ich brauche sie als Ermahner. Und wenn sie nur Schreibstift sind, um in mein Herz etwas hineinzuschreiben. Es geht nicht so, dass wir meinen, ach so, das ist eine Sache, die den Pfarrer betrifft. Jedes Gemeindeglied, Sie als glaubender Christ, haben eine Aufgabe in der Gemeinde. Wo prägen Sie mit? Und wenn man Sie mal begräbt, ist dann auch eine Lücke da? Im Werk Jesu, in der Gemeinde Jesu, nicht bloß in Ihrem Familienkreis.
Wo sind sie da? Es gibt tausend und abertausend Stellen, wo sie dringend erfordert werden, wo ihre Gaben auch liegen. Aber sie brauchen einen Platz, einen festen Platz, wo sie sagen, das ist mein Platz, da stehe ich. Das ist meine Gabe und die bringe ich in die Gemeinschaft ein.
Paulus sagt, in diesem Schreibstift wird nicht mit Tinte geschrieben. Ich habe es vorher schon mal erwähnt, diese Tinte, das wäre das äußere Machen. Man kann so viel äußerlich machen. Tinte, das wäre hinschreiben, organisieren, planen. Nein, das geht von innen her, dass Menschen von innen im Herzen verändert werden. Und jetzt sagt Paulus, durch den Geist, durch den Heiligen Geist. Wie war denn das am ersten Pfingstfest, als diese schlichten Leute da oben standen und der Geist Gottes wirkte? Petrus hat gepredigt, die anderen haben dann auch gesprochen, aber das war hauptsächlich das Amt des Petrus. Aber die anderen haben auf einmal entdeckt, wir haben andere Gaben, die waren gastfrei. Wenn sie ihren Platz in der Gemeinde entdecken würden, gastfrei zu sein. Ich will Ihnen jetzt gar kein Beispiel geben, was wären da Aufgaben für gastfreie Leute. Da haben sie alles miteinander geteilt. Da waren plötzlich Leute, die haben entdeckt, das war doch kühn. Sehen Sie, wie das weit geht, nicht bloß Gemeindeleben und die haben nicht bloß Gemeindehaus gedacht, sondern die haben weitergedacht, wie können wir eigentlich in unserer Stadt die Versorgung der Notleidenden besser ordnen. Und dann haben sie einen Stephanus und sechs andere gesegnet zu diesem Ding. Und ich meine in der Vorbereitung über diese Predigt, wir müssen bald es in der Gemeinde einberufen, diesen Tag des Dienens, wo wir die Hausfrauen zusammenrufen und sagen, opfert einen Tag, das ist eure Gabe. Und dann kochen die, die nicht mehr laufen können im Gemeindehaus und die anderen gehen in die Häuser und suchen all diese auf, die einsam sind, wo es oft nur eine kleine Handreichung braucht der Liebe, um diesen Schreibkrippel Jesus zu sein an den Herzen von Menschen. Da gibt es so viel Dienste. Ich kann Ihnen sagen, dass es Leute waren, die hineingegangen sind in die Welt, gesandt von der Gemeinde. Warum soll eine Gemeinde nicht einen entsenden in die Aufgabe der Politik? Im Namen Jesu, du wirst für Gerechtigkeit ordnen. Wir erledigen die anderen Dinge, aber wir entsenden dich und wir haben dich im Gebet vor Augen. Du gehst als unser Beauftragter, nicht jeder von uns macht ein bisschen Amateurpolitik, sondern du bist unser Mann. Dass einer hineingeht in die Wirtschaftsaufgaben, dass einer diese Berufung hat und von der Gemeinde getragen wird. Er führt die Schreibstifte, das sagt der Paulus, das ist so groß in der Gemeinde, dass Jesus Schreibstifte hat, ganz verschiedene, aber dadurch in die Herzen von Menschen schreibt. Sie müssen wissen, was ihr Leben groß macht, wenn Jesus es in die Hand nimmt und führt. Noch ein letztes, welch ein Dienst. Ich habe drei Unterschriften gehabt. Gott schreibt auch auf Rummenlinien gerade. Er führt den Schreibstift. Und welch ein Dienst, welch ein Dienst. Was war das Amt des Mose? In dieser Welt damals hat Gott endlich durch den Mose verfügt, was Leben heißt. Noch nie hat es das gegeben vor Mose. Wenn Sie einmal die Bücher Mose, diese Gesetzbücher lesen, da können Sie nur sich dran freuen, wenn Gott sagt, so soll das Menschenleben einmal sein. Der Mensch soll einer sein, der nicht lügt, der seinem Nachbarn hilft, der den Fremdling in seinen Toren aufnimmt. Das sind doch göttliche Verheißungen, so will ich mit euch, meinem Volk, die Welt neu machen. Und Mose hat dem Volk verkündet, lebt doch so nach diesen Geboten. Und dann habt ihr eine heile Welt. Sie sind zur Gesundheit. Ein amerikanischer Arzt hat ja ein tolles Buch geschrieben, Vermeidbare Krankheiten, wo er sagt, wenn wir heute nach den Büchern Mose leben würden, wären wir gesünder. Nicht, das geht hinein in die ganze Weltordnung. Da ist etwas verfügt an großem und richtigem. Lesen Sie doch die Gebote Gottes. Aber Paulus sagt, es war doch nur Gesetz und es war Verdammnis. Denn wenn man das liest, dass wir leben das nicht, das ist ja nur Anklage bei uns. Liebe Freunde, wir sind doch nicht dazu da, dass wir der Welt große Sprüche machen,
als Christen, wie es in der Welt sein müsste, und dass wir sagen, Leute, der Krieg muss abgeschafft werden, als ob das eine Idee wäre, wenn wir ihnen Gesetz predigen, tötende Formeln, sie wissen es doch. Was sollen wir denn ihnen predigen? Das Amt, das Gerechtigkeit schafft, geh doch hin. Zeig das durch Zeichen und durch Taten und durch Worte den Menschen, dass Jesus alles heil machen kann. So einfach ist das Evangelium. Und nichts anderes hat die Gemeinde der Welt zu verkünden. Trag doch die Traurigkeit der Schwermütigen mit, weil Jesus heil machen kann, allein und weil er die Tränen abwischt. Trag doch die zerbrochenen Leben mit, die zerbrechenden Ehen, die gescheiternden jungen Menschen, die keinen Mut mehr zum Leben haben, die Leute, die nicht wissen, wofür sie arbeiten und Geld verdienen, die hierhin und dorthin rennen, sag denen doch vom Amt, das Gerechtigkeit predigt, wo ein Leben noch einmal neu werden kann. Jesus kann neu machen, er kann heilen. Dazu sind wir gesetzt. Dazu will uns Jesus gebrauchen. Uns als Gemeinde will er dazu gebrauchen. Nur als Gemeinde, als Einzelne sind sie wirklich ganz und gar wertlos, auch wenn sie Christ sind. Sie können nicht Christ sein ohne Gemeinde. Amen. Singen nun Lied, Herr, wir stehen Hand in Hand, 473, die Verse 1 bis 6. Christus, wir danken dir, dass du uns dafür die Augen jetzt geöffnet hast, für deine Geschichte mit deiner Gemeinde. Trotz aller Schwachheit, trotz aller Schuld, trotz allem Unvermögen, hast du dich immer wieder an sterbliche, sündige Menschen gebunden. Und wir danken dir, was du uns gerade durch die Väter zukommen ließest, seit vielen Jahrhunderten,